Wenn du deine Antwort zu kennen glaubst, du dir sicher bist, was richtig und falsch ist, und dir dann auf der Suche nach dem Mörder auf einmal Zweifel kommen, dann führt der Tod dich plötzlich in ein anderes Leben. An einem geheimen Ort. Schönes Herz, feines Herz, schlag nur ruhig weiter, du wirst noch gebraucht. Er betrachtete seine blutigen Hände, welche trotz ihrer ganz unglaublichen Größe unendlich vorsichtig und zärtlich ein sanft pulsierendes menschliches Herz hielten. Dann legte er es behutsam in ein bauchiges Glasgefäß, welches er zuvor mit einer farblosen Nährlösung gefüllt hatte, die in diesem Raum einfach da gewesen war, als könne es gar nicht anders sein. Beinahe augenblicklich färbte sich die Flüssigkeit zart rosarot ein, genauso wie ein guter Rosé-Jahrgangswein auszusehen hat. Und er verschloss den Glasbehälter anschließend wieder sehr sorgfältig und fest mit dem dazugehörigen Deckel, ähnlich einem Marmelade-Einwegglas. Er nahm das Glas auf und stellte es in ein Wandregal, das noch mit weiteren solcher Behälter bestückt war, die jedoch allesamt leer waren. Ganz allmählich wurde das Pulsieren schwächer, bis es endlich ganz aufhörte. »Ruh dich nur aus, mein Lieb. Morgen komme ich wieder und dann...« Fröstelnd sah er sich um. Es war kalt und ungemütlich in diesem modrigen Keller, aber er hatte nichts Besseres. Es musste daher genügen. Sein Blick flog wieder zur alten Pritsche zurück, auf der ein blutüberströmter und nackter Mann mit weit aufgeschnittenem Brustkorb und selbst jetzt im Tode noch schmerzverzerrten und beinahe schon ungläubig anmutenden Gesichtszügen lag. Gerade hatte er noch gelebt, hilflos in narkotisiertem Zustand gefangen, und seine Brust hatte sich dabei leicht gehoben und gesenkt. Aber er hatte dessen Herz gebraucht. Das Einzige, was noch wirklich gesund in ihm gewesen und auserkoren war, gerettet zu werden. So ein Herz brauchte doch eine gesunde, starke Hülle, für die es voller Liebe schlagen konnte und welches seinerseits vor der Welt beschützte. Alf schien das irgendwann doch verstanden zu haben, denn er hatte ganz plötzlich aufgehört zu weinen und er hatte ihm sanft die Tränen aus seinem Gesicht gewischt, bevor er dann seine Aufgabe erfüllt hatte. Er hatte ihm, aber vor allem dem Herzen, einen wirklichen Gefallen getan, ganz ohne Zweifel. Und sein Besitz würde nun endlich auch diesen unermesslich großen Drang in ihm beschwichtigen, eine diffuse Sehnsucht, die in ihm wohnte, seit er in diese Welt geworfen worden war, ohne dass er je darum gewusst und noch viel weniger sie als eine solche überhaupt begriffen hätte. Mit der Erkenntnis war nun auch ein lang erträumter Frieden in ihm eingekehrt. Jetzt blieb einzig nur noch die Frage, wohin mit dem leblosen Körper? Darauf hat er noch immer keine so rechte Antwort gefunden, denn schließlich hat er sich darum ja noch niemals kümmern müssen, bis heute. Doch, er würde ihn bestatten, so gut es nur eben ging. Das würde sein Dank sein. Und er wusste jetzt sogar auch schon, wo dieses Grab bereits auf ihn wartete. Wieder betrachtete er das stumme Herz in seinem Schrein. Am liebsten hätte er es ja mitgenommen, es an sich gedrückt, gespürt und liebkost und es nie, nie mehr wieder hergegeben. Aber sie hätten das nicht verstanden und hätten es ihm ganz bestimmt wieder weggenommen. Nein, nein, nur hier war er gut aufgehoben, sein geliebter Schatz, sein einziger. Er zog seine blutige Kleidung aus und stopfte sie in einen Sack. Dann holte er aus dem Regal seine frische Ersatzwäsche, die er schon vor Tagen hier vorsorglich deponiert hatte, und streifte sie sich über. Auf schmutzigen, nackten Sohlen schlich er hinaus und machte sich auf den Weg zurück. Der Morgen danach. Anderlech räkelte sich schwerfällig auf seinem Bürostuhl und seufzte dabei leise vor sich hin. Hannes Gruber schaute verwundert hoch, als er diesen leicht gequälten Laut seines Partners vernahm. »Ist was? Tut dir was weh, Paul?« »Quatsch!« »Wie kommst du denn auf die Idee? Nein, mir ist nur stinklangweilig. Seit Wochen kommt nur noch lauter Kleingram zu uns rein. Fahren ohne Führerschein, Anzeigen wegen Beleidigungen, die ja noch nicht einmal wirklich welche sind, Schlägereien von halbstarken Bürschchen und so weiter und so fort. Überhaupt gar nichts, wofür man mal wenigstens ein bisschen kriminalistisches Hirn bräuchte.« Hannes lachte unwillkürlich leise in sich hinein, ganz ohne es zu wollen. Eigentlich hatte er persönlich ja absolut nicht das Geringste gegen eine gewisse gepflegte und vor allem auch wirklich sehr erholsame Langeweile einzuwenden. Der Einsatz in Köln, der ja erst nur wenige Monate zurücklag, und bei dem sie sich mit der russischen Mafia angelegt hatten, hatte seinen Abenteuergeist doch weit über alle Maßen hinausgestellt und er genoss es deshalb momentan durchaus, wieder in deutlich ruhigerem Fahrwasser zu schwimmen. Nur Paul, der sah das ganz offensichtlich anders als er. »Also ich weiß nicht. Mir hat deine echt halsbrecherische Aktion in Köln eigentlich erstmal voll und ganz gereicht. Ich bin da um mindestens 10 Jahre gealtert, Paul. Ganz ehrlich, den Schrecken, den du mir da eingejagt hast, brauche ich erstmal so schnell nicht wieder.« Paul brustete belustigt vor sich hin. »Ach was, du willst doch nicht etwa andeuten, dass du tatsächlich Angst um mich hattest? Patrick und ich hatten nämlich jederzeit immer alles voll und ganz unter Kontrolle, mein Lieber.« Ohne es zu bemerken, hatte er damit einen sehr wunden Punkt bei Hannes berührt. Dass es nämlich Patrick gewesen war, der im entscheidenden Moment bei Paul gewesen war und ihn letztlich auch gerettet hatte und nicht er, hatte Hannes bisher immer noch nicht ganz verbunden. Zu seinen nagenden Schuldgefühlen, weil er Pauls derart leichtsinniges Vorgehen überhaupt erst zugelassen hatte, kam dann auch noch der Missmut und das schlechte Gewissen dazu, nicht an seiner Seite gewesen zu sein, als es nämlich darauf angekommen wäre. Seitdem sie wieder aus dieser verdammten Stadt zurückgekehrt waren, zeigte Paul ständig allem und jedem, wie sehr er seinen Kollegen Patrick Bauer förmlich vergötterte. Er, Hannes, schien dagegen kaum mehr für Paul zu existieren. Zumindest empfand sein junger Partner es so. Paul jedoch merkte davon nichts. Hätte ihm jemand Hannes Gedanken offenbart, er wäre wohl nur total verwundert und perplex gewesen, als so völlig abwegig und idiotisch wären sie ihm erschienen. Hannes räusperte sich und versuchte, sich und auch Paul mit einem anderen Thema abzulenken. »Wo ist denn eigentlich Sonja? Ich habe sie heute ja noch gar nicht bei uns in der Pathologie gesehen.« »Wo schon? In der Praxis halt. Hier gibt's ja auch absolut nichts für Sie zu tun, Herrschaft. Ich werde am Spätnachmittag bei ihr vorbeifahren und sie zu unserem Italiener zum Essen einladen. Schließlich spricht ja nichts dagegen, heute schon mal früher Feierabend zu machen. Wenigstens noch eine schöne Sache am heutigen Tag.« Paul hatte die letzten mürrischen Worte kaum hervorgestoßen, als sein Handy brummte. »Anderlich? Was? Wo? Alles klar, wir sind schon unterwegs.« Hannes war bereits aufgesprungen, als er Pauls knappe Fragen mit angehört hatte. »Vielleicht hätte ich doch lieber nicht so herumjammern sollen. Jetzt habe ich es nämlich scheinbar glatt verschrien. Im Wald nahe Falkenfels haben 2 Pilzsammler eine Leiche gefunden.« »Dem Sanatorium?« »Ganz genau. Ruf doch bitte schnell Richard an, dass er mit seinen Leuten sofort zur Klinik fährt. Der Klinikparkplatz ist nicht weit weg von der Fundstelle. Und ich gebe Sonja noch Bescheid und dann holen wir sie gleich aus der Praxis ab und fahren zusammen hin.« Hannes hatte ihm nur sein Handy zwischen den Fingern und auch Paul telefonierte bereits, während er gleichzeitig rasch nach nebenan zu seinem Chef Viktor Prahl ging, um ihn über den toten Fund in Kenntnis zu setzen. 5 Minuten später saßen sie auch schon in Pauls Wagen, luden auf dem Weg noch geschwind Sonja Bergisch, Pauls Frau und zuständige Gerichtsmedizinerin ihres Kommissariats mit ein, die nach dem Anruf ihres Mannes augenblicklich ihren Kollegen Sebastian Winter in die Praxis hatte kommen lassen und brausten sofort weiter nach Lindberg und von dort dann die schmale Forststraße hoch, zu deren linker Hand nach gut 2/3 der Wegstrecke eine große psychiatrische Klinik auftauchte. Sie war idyllisch und sehr, sehr einsam auf einem rundherum dicht bewaldeten Plateau gebaut. Unterhalb dieses imposanten Gebäudes auf seiner Südseite erstreckte sich der direkt daran angrenzende Wald steil abwärts hinab ins Tal. Im Osten, dem Haus schräg gegenüber, fiel neben der Straße ein 2. aber eher kurzer Hang ab. Da ein Teil des Waldes sehr viel sanfter anstieg als die steile Straße, wurde der so entstehende Höhenunterschied deshalb durch eine sehr steil abfallende Böschung ausgeglichen. Nicht weit vom Sanatorium entfernt stieg dann mit einem Schlag dieser dicht bewaldete Bodengrund in Form einer beinahe senkrechten grünen Wand wieder an und verschmolz im Weiteren, nur von der Straße unterbrochen, mit dem Klinikgelände zu einer weiten Waldebene. Die sich über eine relativ kurze Strecke entlang ziehende und steil abfallende Fahrbahnböschung endete dabei stets in einer Art bewaldeten Talsenke. Der tiefe Graben ähnelte eher einer Schlucht, weil das Gelände danach sofort wieder als schier endloser Wald einen steilen Berg hinaufführte. Je näher man also der Klinik kam, desto länger wurde auch dieser Böschungsabhang. Und nur die dicht belaubten Bäume bewahrten den Autofahrer vor möglicherweise ziemlich unangenehmen Schwindelattacken. Hätte man doch sonst eine ungestörte Sicht auf diesen immer länger werdenden und dem unbefestigten Straßenrand so gefährlich nahen Abhang gehabt. Auf dem großen Klinikparkplatz angekommen, sahen die drei ihre Kollegen der Spurensicherung die Straße überqueren und bergab ausschwärmen, womit sie ihnen auch zielsicher den Weg zur Leiche wiesen. Paul, Sonja und Hannes liefen ihnen hinterher, gingen ebenfalls über die Straße, danach ein gutes Stück am Seitenrand entlang weiter bergab, bevor die beiden Männer überaus vorsichtig den steilen Abhang in den Wald hinunterkletterten, wohingegen Sonja deutlich schneller und beherzter unterwegs war. Mehr aus dem Augenwinkel heraus konnte Paul auf ihrem Weg dabei zu ihrer rechten Hand etwas Ähnliches wie eine kleine Lichtung inmitten des dichten Waldes ausmachen, die sie später nur als zwei etwas entferntere Wanderparkplätze entpuppen sollten, zu denen man, noch bevor dieser Böschungshang begann, über einen Schotterweg von der Straße aus gelangte. Schon nach nur wenigen Metern konnten sie die Umrisse eines vollständig abgedeckten Körpers erkennen, der inmitten von Steingeröll und dichtem Gestrüpp unten in diesem Graben lag und eine unappetitlich schwarze Wolke von Fliegen versuchte, unablässig an ihr heiß begehrtes Ziel unter dieser Abdeckung zu gelangen. Richard Mitsch, Pauls umtriebiger KTU-Chef, und seine Leute hielten sich bereits dort auf und waren schon ganz emsig am Suchen, während Streifenbeamte noch immer das gesamte Areal mit einem Absperrband sicherten und die Personalien von zwei Wanderern aufnahmen, die den Toten gefunden und sofort die Polizei verständigt hatten. Alles deutete auf den allerersten Blick darauf hin, dass der Tote von der Straße aus diesen Abhang hinabgerollt und erst in der Senke dann zum Liegen gekommen war. Paul und Hannes folgten Sonja, die trotz des schwierigen Geländes wie eine grazile Berggemse mit einem wahrhaft beeindruckenden Tempo unterwegs war. Und Paul konnte gut sehen, wie sie unten bei der Leiche ankam und beinahe sofort wieder richtig gehend zurückfuhr, kaum dass sie das große schwarze Plastiklaken, welches über dem Körper ausgebreitet lag, von dem Toten weggezogen hatte. Sofort beugte sie sich aber wieder über den Körper, bevor sie sich dann erneut zu ihrer vollen Größe aufrichtete. Sie drehte sich fragend zu Paul um, der inzwischen schon fast bei ihr angelangt war, und ihr Gesicht zeigte einen derart überraschten Ausdruck, wie er ihn bei Sonja ausgesprochen selten zu Gesicht bekam. Ein merkwürdiges, ja, fast schon banges Gefühl beschlich ihn deshalb auch bei dieser ungewöhnlichen Reaktion seiner Frau. Hatten ihn schon die Fliegen einen unangenehmen Anblick befürchten lassen, so wurde diese ungute Ahnung durch Sonjas Reaktion jetzt noch bestärkt. Ganz unvermittelt blieb er deshalb auch stehen, und Hannes, dem das alles völlig entgangen war, prallte unvorbereitet gegen ihn und blickte ihn bloß verständnislos an. »Paul?« Anderlich sah ihn nur kurz an und ging dann entschlossen die wenigen Schritte weiter, die ihn von der Leiche noch trennten. Angestrengt hielt er seine Augen die ganze Zeit starr auf Sonja gerichtet, die permanent mit ihren Händen wild in der Luft herumfuchtelte, um so die lästigen Fliegen zu vertreiben, und vermied es erstmal, lieber auf die Leiche hinunterzuschauen, als er Hannes neben sich bereits sehr tief durchatmen hörte. Sonja hatte ihnen gespannt entgegengesehen. »Wahnsinn! Also so etwas habe ich ja auch noch nicht gesehen.« »Ich habe schon gemerkt, dass dich da was ziemlich aus der Fassung gebracht hat, Sonja. Was ist es also? Warn mich bitte erst einmal lieber vor.« »Es ist definitiv ein Mann. Aber nun ja, sein Brustkorb ist aufgeschnitten und ihm fehlt zweifelsohne sein Herz. Und was ich gleich schon auf den ersten Blick hier sehen konnte, war das offenbar eine sauber durchgeführte Profiarbeit. Also, was ich bei diesem Wildfraß halt auf die Schnelle so feststellen kann. Zumindest hängen hier noch ein paar Klemmen an einigen Blutgefäßen. Das spricht dafür, dass ihm das Organ herausoperiert wurde. Du willst mir allen Ernstes sagen, dass irgendjemand dem da sein Herz herausgeschnitten hat? Das ist jetzt aber nicht wirklich, oder doch?« So vorbereitet trat Paul ganz nahe an den leblosen Körper heran und schaute auf ihn herab. Der Anblick war absolut gruselig und skurril gleichermaßen. Sein fragender Blick flog zu Hannes, der angestrengt überall hinsah, nur nicht mehr auf den Toten, und noch immer wie vom Donner gerührt dastand und dabei wirkte, als träume er. und als spüre er Pauls intensiven Blick, richtete er seine Augen unvermittelt wieder auf seinen Partner. »Ich glaube, ich spinn. Und wo kommt der so plötzlich her? Ich meine, so grauslich, wie der da aussieht, ist er ja wohl kaum selbst hierher gelaufen.« Paul zuckte mit den Achseln und überging Hannes ironische Bemerkung lieber, obwohl sie für diesen höchst ungewöhnlich war. Ironie und Hannes Gruber waren nämlich ansonsten ein eher seltenes und überaus ungewöhnliches Gespann. »Es gibt ja eigentlich fast nur zwei Möglichkeiten, würde ich meinen. Entweder kommt er von dort oben, irgendwo von der Klinik drüben her, oder über die Forststraße von Lindberg herauf, die wir ja gerade selbst hochgefahren sind. Die führt dann ja noch bis zur Wetterstation am Berg Falkenfels weiter, auch hier ganz in der Nähe. Deshalb heißt die Klinik hier ja auch Falkenfels. Es sei denn natürlich, er wurde vom Himmel irgendwo her abgeworfen. Nein, das meine ich jetzt aber nicht ernst, Hannes.« Selbst Paul hatte Hannes' ungläubiges Gesicht, das der bei seinen letzten Worten aufgesetzt hatte, beim besten Willen nicht mehr übersehen können. Sonja nutzte die Pause, die nach Pauls Worten eingetreten war. »Ich kann hier jedenfalls noch nicht endgültig sagen, ob es ihm vor oder nach seinem Tod herausgeschnitten wurde. Es sieht aber, wie gesagt, eher nach ersterem aus. Der Wildfraß macht es mir auch nicht gerade einfacher. Ich brauche ihn deshalb so schnell wie möglich bei mir in der Pathologie. Diese Fliegen sind echt furchtbar. Die lassen sich gar nicht vertreiben, Mensch. Ach, da kommen sie ja schon. Ich fahre dann auch gleich mit ihnen zurück, Paul.« Sonja ging auf die zwei Männer vom Bestattungsunternehmen zu, die ihr mit dem Leichensack bereits entgegenkamen, und Hannes sah zu, wie sie mit ihnen sprach, bevor er sich dann wieder Paul zuwandte. »Wir sollten jetzt besser gleich mal mit der zuständigen Klinikleitung sprechen. Und vielleicht haben ja auch die Leute dort, Patienten, Ärzte oder auch Besucher, etwas gesehen oder wenigstens gehört. Und wer weiß, mit ein bisschen Glück kennt jemand diesen Mann da sogar.« »Logisch. Aber zuerst muss Richard mir noch Fotos von ihm machen, bevor sie ihn wegbringen.« Paul winkte Richard zu sich und bat ihn darum, ihm gleich ein Foto vom Gesicht des Toten auf sein Handy zu schicken. Wenigstens hatten die Waldtiere sein Gesicht einigermaßen verschont und nur wenig angeknabbert, so dass es noch gut zu identifizieren sein musste, aber so wirklich schön sah es nun trotzdem nicht mehr aus. Ganz offensichtlich aber hatten sie seine Eingeweide wesentlich schmackhafter gefunden. Richard nickte nur geistesabwesend und schickte sich an, Pauls Wunsch sofort nachzukommen. Paul ging in der Zwischenzeit zu den beiden Wanderern und Hannes beobachtete ihn, wie er mit ihnen sprach. Dankbar sah er dabei zu, wie der Tote dann endlich in den Leichensack eingepackt und fortgetragen wurde. Als Pauls Handy schon kurz darauf den erwarteten Eingang einer Bildnachricht meldete, machten sich beide Kommissare unverzüglich auf den Weg zurück zu der Klinik Falkenfels, nachdem Anderlecht die beiden total schockierten Pilzsammler zuvor noch aufs Kommissariat zu einer späteren Befragung bestellt hatte. Reine Routine, fürs Protokoll eben. Denn das Wenige, das er sich gleich hier an Ort und Stelle von ihnen hatte erzählen lassen, war genau genommen nichts. Sie hatten nur eine Abkürzung zu den beiden Parkplätzen im Wald nehmen wollen, wo sie heute in aller Hergussfrühe ihr Fahrzeug abgestellt hatten und waren deshalb kurzerhand auf ihrem Rückweg querfeld einmarschiert und dabei dann eben über diese grauenhaft aussehende Leiche gestolpert. Nichts gesehen, nichts gehört. Wie auch, da sie ja erst vor einer halben Stunde hier nur ganz zufällig vorbeigekommen waren. Und der Tote war den beiden natürlich auch völlig fremd. Auf jeden Fall hatte Paul ihnen noch dringend ans Herz gelegt, nichts über den Zustand der Leiche herumzuposaunen, wenn sie nicht die allergrößten Schwierigkeiten bekommen wollten. Aber Gott sei Dank schienen sie nicht einmal mitbekommen zu haben, dass dem Toten sein Herz fehlte. Sie kletterten also die steile Böschung wieder bis zur Straße hinauf, und Hannes richtete sich staunend auf, beeindruckt von dem Anblick, der sich ihm plötzlich bot und den er zum ersten Mal an diesem Vormittag bewusst in sich aufsaugte. Falkenfels war ein geradezu gigantischer Komplex, der sich wahrlich atemberaubend in diese einsame Wald- und sanfte Berglandschaft schmiegte und der mit seiner prachtvollen herrschaftlichen Seitenfassade, die direkt vor ihren Augen lag, seinen weitläufigen Anbauten und den verspielt anzusehenden romantischen Türmchen, die sich immer wieder keck und selbstbewusst dazwischen schoben, an eine sicher glanzvolle Vergangenheit erinnerte. Es war unwirklich schön und mutete wie ein Märchenschloss an, dem nur noch jene sagenumwobene Dornenhecke fehlte, durch die sich der Prinz zu seiner Angebeteten durchkämpfen musste. Nachdem sie wieder zum Sanatorium hinaufmarschiert waren, bogen sie endlich links in den breiten Zufahrtsweg zur Klinik ein, von dem es dann gleich zum großen Klinikparkplatz abging, auf dem sie vorhin auch ihren Wagen abgestellt hatten. Über einem wahrhaft imposanten Eingangsportal stand auf einem sehr nüchtern gehaltenen goldgelben Messingschild mit genauso schmucklos einfachen und schwarzen Schriftzügen »Sanatorium Falkenfels, Haus der Psychiatrie« geschrieben, das den gerade eben noch so überwältigten Betrachter dann doch wieder ziemlich abrupt und unspektakulär in eine sehr profane Wirklichkeit zurückbrachte. Mehrere Ärzte und der ein oder andere des Pflegepersonals, allesamt in ihren weißen Kitteln eindeutig als Beschäftigte der Klinik auszumachen, waren eifrig bemüht, ihre doch gewaltige Neugier nach außen hin tunlichst zu kaschieren, und trotzdem war ihnen infolge ihrer aufgeregt geführten Gespräche schon von Weitem deutlich anzumerken, wie sehr sich die spannende Neuigkeit eines Leichenfundes unter ihnen ganz offensichtlich bereits wie ein Lauffeuer herumgesprochen hatte. Die beiden Kommissare hingegen konnten unter all diesen Leuten bislang aber überhaupt keine Patienten ausmachen. Zumindest bemerkten sie außer dem Personal keine anderen Menschen, die auf sie auch nur den ungefähren Eindruck machen würden, als seien sie irgendwie krank. »Psychiatrie, heißt das denn, die sind irre hier, Paul?« Hannes sah aus, als wäre ihm nicht sehr wohl in seiner Haut. Und Paul konnte es ihm nach all ihren Erfahrungen, die sie mit durchgedrehten Mördern schon gemeinsam gemacht hatten, auch nicht wirklich verdenken. »Keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, was den Leuten hier eigentlich fehlt. Ich war nämlich noch nie hier. Wir werden es ja hoffentlich gleich erfahren.« Dann verschluckte sie schon das große Eingangsportal und sie fragten sich zum Büro des Chefarztes durch. Hannes hoffte auf dem Weg durch die endlosen Gänge einfach mal, dass hier alle auch wirklich eingesperrt waren. Schließlich konnte man ja nie wissen. Der Gedanke an den grässlich aufgeschnittenen Leichnam ganz in der Nähe dieser Klapse, wie er die Klinik im Stillen für sich nannte, machte ihm den Aufenthalt in diesem alten Gemäuer nun wahrhaft nicht leichter. Trotz des Anstrichs eines modernen psychiatrischen Krankenhauses fühlte er sich an das finstere Schloss aus einem Vampirfilm erinnert, was ihn daher ständig über die Schulter schauen ließ, während sie den langen Gang entlang schritten. Er konnte da wirklich noch nicht ahnen, was und wer schon sehr bald auf ihn warten würde.